Lebenshilfe bei Radio Horeb. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Vormittag an Jutta Engert. Unser Thema heute dreht sich um eine Erkrankung, die weltweit immer mehr Menschen betrifft. Diabetes. Was kann die Naturheilkunde? Unser Thema heute. Wissenschaftler beobachten eine rasante Zunahme von Diabetes. Die Erkrankung ist längst zu einer globalen Herausforderung geworden. Das Tückische? Die Symptome der Zuckerkrankheit entwickeln sich schleichend und über Jahre. Wie effektiv ist nun ein regelmäßiger Gesundheitscheck? Und welche Möglichkeiten gibt es, mit natürlichen Mitteln und einer gesunden Lebensweise den Körper zu unterstützen? Welche pflanzlichen Heilmittel beeinflussen den Blutzuckerspiegel positiv? Und in welchem Zusammenhang stehen dabei Körper, Seele und Glaube? Fragen, die uns heute das Ehepaar Silvia und Andreas Groß beantworten. Sie sind ins Studio gekommen, da darf ich Sie jetzt ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Grüß Gott, Frau Engert, und grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, grüß Gott, Frau Engert. Ich freue mich wirklich sehr, wieder unseren Hörern die Hildegard-Medizin etwas näher bringen zu dürfen.
Und da sprechen Sie auch das Stichwort schon an. Sie sind Hildegard-Therapeutin und beide zusammen als Ehepaar sind Sie in eigener Praxis tätig. Und die Praxis heißt wiedergesund.de in einem geschrieben. Praxis für Naturmedizin und Hildegard-Heilkunde. Seit 95 und Sie sind in Taufkirchen südlich von München. Beide sind Sie Heilpraktiker. Frau Groß, Sie eben auch als Hildegard-Therapeutin spezialisiert. Und Sie, Herr Groß, ja auch noch mit verschiedenen Zusatzausbildungen. Aber mich würde jetzt als erstes interessieren, Herr Groß, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann hat man den Eindruck, die Welt ist zuckerkrank. Wie ist denn so Ihre persönliche Einschätzung auch aus Ihrer Praxis und vielleicht auch als Medizinjournalist?
Ja, wenn man die Daten anschaut und auch die Statistiken, die auch erstellt werden, ist es tatsächlich so, dass vor allen Dingen in den westlichen Industrienationen die Zuckerkrankheit, also der Diabetes, rasant zugenommen hat. Es ist ja eine Stoffwechselerkrankung, eine Störung einerseits der Bauchspeicheldrüse, aber auch des Immunsystems. Und die Entstehung hängt von sehr vielen Faktoren ab. Begünstigt wird die Entstehung des Diabetes durch verschiedene Faktoren. Das können zum Beispiel die Kombination Fehlernährung mit Bewegungsmangel sein. Auch der Dauerstress, weiß man, durch Bildung von sogenannten freien Radikalen kann dazu führen, dass die Bauchspeicheldrüse irritiert und geschädigt wird. Dann nicht zu vergessen, Medikamente, selbst wenn sie mit guter Ausrichtung und gutem Zweck verordnet werden. Es gibt viele Medikamente, die den Verdauungstrakt und speziell eben auch die Bauchspeicheldrüse schädigen und dadurch auch eine Grundlage für Diabetes entstehen lassen können. Das sind zum Beispiel Psychopharmaka, aber auch Beta-Blocker zum Senken des Blutdrucks. Cortison ist ein bekanntes Präparat, welches auch die Bauchspeicheldrüse schädigt. So wie auch Diuretika, also in dem Sinn die Entwässerungsmittel und die Cholesterinsenker. Das sind einige der Medikamente, die man sehr genau kontrollieren sollte. Zivilisationsbedingt kann man sagen, jeder 10. Deutsche hat mittlerweile ein erhöhtes Risiko. Man spricht auch von potenziellen Diabetikern. Und die Diabetesrate generell, wenn man das weltweit betrachtet, ist zumindest in den letzten 50 Jahren in eine Verzehnfachung hineingegangen.
Das wird also wirklich auch schon als globales Problem nicht nur der Gesundheitssysteme gehandelt. Es ist also wirklich Handlungsbedarf. Herr Groß, wie ist das denn? Wir unterscheiden ja Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Vielleicht können Sie das zur Klärung noch mal ganz kurz erläutern.
Ja, der Typ 1 Diabetes wird auch bezeichnet als die jugendliche Form der Zuckerkrankheit. Das ist die juvenile Form. Da haben wir in den allermeisten Fällen einen vollkommenen Insulinmangel durch die Zerstörung der Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse. Das sind Zellen, die eben Insulin produzieren. Und Insulin ist genau das wichtige Hormon, was den Blutzuckerspiegel senken kann. Es gibt diese A-Variante, diese autoimmunologische Variante des juvenilen Diabetes. Da liegt also ein klarer Insulinmangel vor und es gibt die sogenannten idiopathischen Formen. Da sind leider trotz modernster Forschung die Ursachen nicht bekannt. Der zweite, das ist der Altersdiabetes, wie er genannt wurde. Da gibt es 10 Unterformen. Da ist der Insulinmangel nicht vollständig vorliegend, aber man spricht auch von der Insulinresistenz. Und es kommt eben sehr häufig dann zur Funktionsstörung der Bauchspeicheldrüse. Es gibt Zuckerschwankungen. Und leider ist eben tatsächlich dieser Altersdiabetes auch schon unter jüngeren Menschen zu finden. Der Begriff Altersdiabetes wird daher nicht mehr verwendet, weil doch Menschen mit 45 Jahren zum Beispiel, die ja wirklich nicht alt sind, tatsächlich auch diesen Typ-2-Diabetes schon bekommen.
Die Faktoren, welche die Entstehung des Diabetes, also vor allem des Types 2 begünstigen, die haben Sie auch schon genannt, die Ernährung, Dauerstress, da gibt es noch einige andere. Vielleicht auch ganz kurz an dieser Stelle noch, was fördert denn auch die Entstehung des Types 1, den man eben auch wirklich dann schon als Kind bekommen kann oder der sich dann schon äußert?
Das gibt es tatsächlich, sogar bei Neugeborenen kann es auftreten oder eben auch bei Kindern, bei jungen Menschen. Und man hat natürlich immer versucht herauszufinden, welche Faktoren spielen da eine Rolle, dass junge Menschen, die ja durch Bewegungsmangel und Fehlernährung, was sie ja in dem Fall noch nicht haben, trotzdem eine Zuckerkrankheit, ein Diabetes bekommen können. Man hat festgestellt, dass Kinder, die durch den Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, und vielleicht dann anschließend auch nicht gestillt wurden, dass das größte sogenannte außergenetische Risiko darstellt, an Typ 1 zu erkranken. Es gibt genetische Faktoren, speziell auch bei Typ 2, die weitergegeben werden von den Ahnen, von den Eltern, vor allen Dingen aus der mütterlichen Linie. Aber der Kaiserschnitt bewirkt, dass die Darmflora sich nicht richtig aufbauen kann. Und eine intakte Darmflora, also man spricht von einem gesunden, vollständigen bakteriellen Genom, wenn dieses sich nicht aufbauen konnte, ist das Risiko, an dem Typ-1-Diabetes zu erkranken, um 50% höher, weil eben durch den gestörten Darm sich dann autoimmunologische Reaktionen bilden. Das heißt, der Körper greift mit seinem Immunsystem diese Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse an und es kommt dann tatsächlich zu einem Insulinmangel. Und eine der anderen Faktoren, die man noch gefunden hat, ist der Vitamin-D-Mangel in der Kindheit. Also diese beiden Faktoren erhöhen das Risiko um 50%.
Ja, Herr Groß, Sie sind zusammen mit Ihrer Frau im Studio in München heute zu Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Und wir sprechen über Diabetes und fragen, was kann die Naturheilkunde tun, wenn Sie jetzt vielleicht schon mit den Hufen scharren und denken, wann kommt denn jetzt endlich die Silvia Groß auch zu Wort? Ja, sie kommt zu Wort, wenn es dann um den praktischen Teil geht. Da wird sie dann auch über die Möglichkeiten der Hildegard-Medizin sprechen. Sie, Herr Groß, geben uns jetzt nochmal kurz einen Überblick, nämlich auch mal so einen Überblick darüber, was denn die Naturheilkunde überhaupt leisten kann.
Wir haben ja in unserer Praxis eine wunderbare Ergänzung. Ich mit der traditionellen Naturheilkunde fast 30 Jahre in der Praxis und meine Frau ergänzt unsere Arbeit wunderbar mit der Medizin der heiligen Hildegard von Bingen. Ich hatte erst vor ein paar Wochen in Konstanz auf einem internationalen Hildegard-Kongress die Möglichkeit, einen Vortrag erhalten und bin dort nochmal eingegangen auf diese wahrlich heilige Medizin der Hildegard und diese Wirkung sind immer wieder erstaunlich und auch erfreulich und das ist ja das Wichtigste für die Patientin. Und diese Naturheilkunde, und das ist einer der wichtigsten Bestandteile, ist ja erst einmal, dass man eine genaue Anamnese macht, dass man die Ursachenforschung macht. Ich sage immer, die Symptome sind die Wegweiser auf der Suche zu den Krankheitsursachen, wenn die Krankheitsursachen gefunden wurden und dann mit Hilfe naturheilkundlicher Heilmittel behandelt werden, dann können Krankheiten tatsächlich ausheilen. Es gibt einen Nachteil beim Diabetes, das ist die Tatsache, dass er nicht Schmerzen verursacht. Diabetes macht keine Schmerzen und demzufolge haben oft diese Menschen auch keinen Leidensdruck, als zum Beispiel bei rheumatoiden Erkrankungen, wo Gelenke wehtun. Und in dem Fall werden diese Risiken und vor allen Dingen auch die Spätfolgen ignoriert. Und da muss man auch im Sinne der Aufklärung, zum Beispiel Ernährung, Bewegung, aber auch Heilmitteleinnahme, regelmäßige Einnahme, muss man immer wieder den Patienten darauf hinweisen, dass er mit seinem freien Willen die Sache, diesen Krankheitsverlauf in einem ganz großen Maße mit beeinflussen kann, und zwar positiv beeinflussen kann. Im Vorfeld findet man bei den Untersuchungen gewisse Dispositionen, das heißt, es sind Krankheitsneigungen, die in Richtung Diabetes gehen, die zum Beispiel schon in der Familie angelegt sind, und vor allen Dingen die Weitergabe des Diabetes von der mütterlichen Linie kommt viel häufiger vor, als wenn bei den Eltern zum Beispiel oder Großeltern die Väter erkrankt waren. Da gibt es eine gewisse, man nennt das mitochondriale Erbfolge, da wird eine gewisse genetische Information eben nur von der mütterlichen Linie weitergegeben. Tatsächlich ist es so, hunderttausende Menschen wissen nicht, dass sie einen Prädiabetes haben, sprich die Vorstufe eines Diabetes, wo es dann irgendwelche auslösenden Faktoren gibt und auf einmal kommt es zur Veränderung der Blutzuckerwerte und es wird festgestellt, ja, sie haben Diabetes. Und eine der wichtigsten Aufgaben in der Naturheilkunde ist, Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, vor den Spätfolgen zu schützen, weil das sind dann die Probleme, die dann später auch Schmerzen machen können. Also frühzeitiges Erkennen eines Prädiabetes ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Wenn man sich jetzt regelmäßig einem Gesundheitscheck in einer normalen Praxis unterzieht, alle 2 Jahre, da wird ja dann auch immer der Blutzucker gemessen, auch der Langzeitwert, kann das schon ein hinreichendes Indiz sein darauf, ob sich da etwas anbahnt, gerade wenn es sich über lange Jahre erst entwickelt, der Diabetes, und eben man auch am Anfang gar nichts merkt, also dieser Prozess schleichend ist.
Das ist tatsächlich so. Die Blutwerte sind oft eine der ersten Indikatoren, die man hat, um den Verdacht zu hegen, dass sich da aus einem Prädiabetes eventuell eine manifeste Erkrankung bilden kann. Und man spricht auch von dem sogenannten Locus minoris resistentiae in der Medizin. Das ist der Ort des geringsten Widerstandes. Jeder Mensch hat starke Systeme, leistungsfähige Systeme, aber auch abgeschwächte Systeme. Und bei manchen Menschen ist es die Bauchspeicheldrüse. Und wenn die Bauchspeicheldrüse generell abgeschwächt ist, bezüglich jetzt der Verdauungsleistung, dann kann es auch sein, dass die Menschen diese Disposition haben, in einem fortgeschrittenen Alter einen Diabetes zu entwickeln. Und dieser instabile Zuckerstoffwechsel, den man oft findet, hat verschiedene Symptome, aber in allererster Linie gibt es einen Wert, das ist dieser HbA1c-Wert, das ist der Langzeitzucker. Dort wird der Durchschnittszucker bestimmt in einem Zeitraum von einem Dreivierteljahr. Diese Information wird gespeichert und wird gemessen. Und wenn der Langzeitzucker kontinuierlich über dem normalen Wert war, besteht natürlich schon die Gefahr, dass daraus ein Diabetes wird. Und genau an der Stelle greift die Naturheilkunde dann auch sehr effektiv ein.
Vielleicht kommen wir noch kurz auf Symptome zu sprechen. Einige gibt es ja dann doch, die auch immer wieder genannt werden. Ein starkes Durstgefühl, ständiger Harndrang. Sind das schon Symptome eines ausgewachsenen, einer Diabeteserkrankung? Wie würden Sie das einordnen?
Also die Frühsymptome, wie man sagt, die auf einen eventuellen Entstehungsprozess von Diabetes hindeuten, das ist bei Menschen, das hat man sogar auch bei jüngeren Menschen, die haben zum Beispiel eine plötzliche Müdigkeit oder eine ganz auffällige Kraftlosigkeit, dass sie nach körperlicher Arbeit auf einmal merken, sie müssen jetzt schlafen, sie sind extrem müde, weil der Blutzucker dramatisch absackt. Und auch generell, wenn Gewichtsschwankungen bestehen, wenn das Gewicht immer auf und ab geht, ohne erkennbaren Grund, Menschen mit auffälligem Durst. Und nicht zuletzt gibt es diesen Pruritus diabeticus, das ist eine Art Juckreiz, wo die Ursache nicht bekannt ist. Ich hatte erst jetzt vor wenigen Wochen ein Gespräch mit einer Dame, die sagte, sie hätte so einen starken Juckreiz und sie war bei 2 Dermatologen, also Hautärzten, und man weiß aber nicht, was es ist. Und ich habe sie dann gefragt, ob doch mal geschaut wurde, ob sie eventuell, weil sie schon 60 Jahre ist von ihrem Alter, ob dort auch mal der Zucker gemessen würde. Und da hat sie gesagt, nein, das wurde noch nicht kontrolliert. Und da habe ich gesagt, lassen Sie das kontrollieren. Auch ein erhöhter kontinuierlicher Blutzucker kann einen Juckreiz auslösen. Bei Frauen ist es dann auch oft diese häufigen Harnwegsinfektionen. Auch da muss man schauen, ob das nicht auch eine erhöhte Zuckerbelastung im Nieren- und Blasensystem sein kann, weil Zucker bildet oft dann den Nährboden in der Blase zur Vermehrung von Bakterien. Also die Frühsymptome sollten ernst genommen werden und man muss nicht jedes Mal an Diabetes denken, aber wenn einiges dafür spricht, sollte dann zumindest über das Blut eine Kontrolle erfolgen.
Herr Groß, geben Sie uns doch noch mal so einen Überblick auch aus Ihrer Praxis für Naturmedizin, wiedergesund.de, so findet man sie im Internet, was Sie so für Behandlungsmethoden anwenden bei Diabetes.
Die Behandlungsmethoden sind individuell auf die jeweiligen Patientinnen oder Patienten ausgerichtet. Gerade bei Stoffwechselerkrankungen gibt es ja sehr viele Ursachen, die ja letztendlich dann dazu beitragen, dass Krankheitsprozesse entstehen können. Speziell bei Diabetes ist es wichtig, die Oberbauchorgane in ihrer Funktion zu optimieren. Das heißt, Magen, das Leber-Galle-System und die Bauchspeicheldrüse wird ja auch als das Pankreas bezeichnet. Im Sinne einer guten Verdauungsleistung müssen reguliert werden, damit letztendlich die Nahrungsbestandteile in einer bestimmten Form den Darm erreichen, wo keine Fäulnis entsteht, keine Bildung von Fuselalkoholen, keine Gärungsprozesse. Weil dadurch wird wiederum der Darm oft sehr stark belastet und die Folge davon ist dann oft ein gestörtes Immunsystem, was letztendlich auch diese autoimmunologischen Prozesse in Richtung Bauchspeicheldrüse auslösen kann. Generell sollten Menschen, die als stoffwechselgestörte Patienten, sagen wir mal, erkannt wurden, diese Patienten, die sollten definitiv vom Stoffwechsel entlastet werden, auch über die Aktivierung der Leber im Sinne der Entgiftung, der Nieren im Sinne der Reinigung des Blutes und vor allen Dingen auch der Bindegewebsentgiftung über das Lymphsystem. Das wird ja oft vernachlässigt. Ich habe ein altes Lehrbuch mal gefunden, das hieß »Das vergessene weiße Blut«. Schon vor vielen Jahrzehnten wurde das Lymphsystem eigentlich ignoriert und es ist tatsächlich unser größtes Entgiftungssystem. Also da gibt es einige Dinge, die in diesen naturheilkundlichen Behandlungskonzepten eingebaut werden, um ganz gezielt die Entstehung von Diabetes zu vermeiden beziehungsweise einen vorhandenen Diabetes dahingehend zu behandeln, dass man vor allem die Spätfolgen auf ein Minimum reduzieren kann.
Das sagt Andreas Groß. Er ist Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin und gemeinsam mit seiner Frau Silvia Groß in eigener Praxis tätig. In Taufkirchen südlich von München, die Praxis für Naturmedizin und Hildegard-Heilkunde. Ja, und Silvia Groß ist auch Hildegard-Therapeutin und von ihr erfahren wir jetzt gleich, inwieweit auch die Hildegard-Medizin eine Bereicherung ist für die Behandlung von Diabetes. Und das hören Sie hier bei Radio Horeb nach einer Musik. Ja, ich hoffe, die Klänge, die südamerikanischen Klänge und Rhythmen haben Sie vielleicht auch ein bisschen aus dem Novembergrau herausgeholt. Hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Und da sprechen wir heute über Diabetes und fragen, was kann die Naturheilkunde? Und da bin ich jetzt im Gespräch mit Silvia und Andreas Groß. Andreas Groß, ihr beide sind Heilpraktiker in eigener Praxis in Taufkirchen südlich von München tätig und er hat uns jetzt schon einen guten Überblick gegeben über Symptome, Entstehung, Begünstigung und auch was die Naturheilkunde tun kann. Jetzt, Frau Groß, sind wir gespannt, was Sie als Hildegard-Therapeutin zu sagen haben. Was kann denn die Hildegard-Medizin bei Diabetes beisteuern?
Ja, also eigentlich war es so, zur Zeit Hildegards war Diabetes noch gar nicht bekannt. Aber Hildegard kannte eben die Zusammenhänge, die sich auf der Basis von Diabetes entwickeln können. Und ihre Behandlungsmethoden und viele Heilmittel waren daher zur Verbesserung des Stoffwechsels. Und Diabetes ist ja eine Art Stoffwechselerkrankung. Wichtig war für sie auch immer die Qualität des Blutes. Also schlechtes Blut bedeutet die Dyskrasie. Und das heißt immer eine Überlastung des ganzen Organismus. Und eine solche Überlastung begünstigt dann auch wiederum die Entstehung des Diabetes. Hildegard erkannte aber nicht nur die körperlichen Einflüsse, sondern auch die Psyche, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken kann. Und sie teilte den Körper in 35 Tugenden und Laster auf. Und jedes dieser Kräftepaar ist auch nach Hildegard von Bingen mit einem Wirbel verbunden. Das heißt, beim Diabetes ist es das 14. Kräftepaar. Und das bedeutet, die Tugend ist das Maß halten und das Laster die Maßlosigkeit. Der 14. Wirbel steht dann im Zusammenhang mit der Bauchspeicheldrüse und dem ganzen Magen-Darm-System. Und durch die Angriffe der Laster auf die Darmfunktion kann sich dann eben wiederum der Darm entzünden. Das passiert auch bei der Colitis ulcerosa oder auch beim Morbus Crohn, beim Leaky Gut, den durchlässigen Darm. Diese entzündungsfördernden Stoffe geraten dann in die Blutbahn. Unser Immunsystem wird dann aktiviert. Wir schütten Abwehrstoffe aus, und um zu bekämpfen, was jetzt da in das Blut nicht reingehört. Aber diese entzündungsfördernden Stoffe erreichen wirklich durch das Blut sämtliche Körperzellen, was ja eigentlich ganz logisch ist. Das Blut fließt überall hin. Und das eigene Immunsystem, diese geht dann autoaggressiv gegen diese falschen Zellen, die nicht ins Blut gehören, vor. Und beim Diabetes geht dann sozusagen der Körper aggressiv gegen die Bauchspeicheldrüse vor und die Zellen der Bauchspeicheldrüse. Also es ist bei der Hildegard ganz klar so, diese autoaggressiven Prozesse hängen immer im Zusammenhang mit einem geschädigten Darm. Daher ist auch eine Darmsanierung nach Hildegard, also in den meisten Fällen umgänglich. Wir machen auch Darmanalysen und sehen dann, aha, im Darm stimmt irgendwas nicht bei den Personen. Und daher muss eine Darmsanierung auch zusätzlich gemacht werden. Zweimal im Jahr wird auf jeden Fall auch der Aderlass gemacht, damit das Blut gereinigt wird. Und das Gleiche gilt fürs Blutigschröpfen, das machen wir viermal jährlich. Und beide dieser Anwendungen werden immer genau nach den Vorgaben der Hildegard gemacht. Es ist wichtig, dass sie dabei nüchtern sind, nichts gegessen haben, nichts getrunken haben. Und das wirkt sich natürlich dann auch wiederum positiv auf den Verlauf der Erkrankung aus. Es verbessert die Beschaffenheit des Blutes und reduziert eben die Belastungen der Organe und der Gefäße. Genauso beim Blutigschröpfen ist es so, es reduziert die Übersäuerung, gerade im Gewebe, und entlastet den Stoffwechsel. Wichtig war der Hildegard auch immer die Bewegung. Sie sagt auch tanzen, gehen Sie wandern, schwitzen, Hautbürsten, Kneippanwendungen, all das oder das Arbeiten im Garten oder in der Natur sind ganz, ganz wichtige Punkte, die man nicht vergessen darf.
Da treten vielleicht und tauchen die ein oder anderen Fragen auf, die Sie vielleicht jetzt beim Zuhören haben. Wie geht das? Aderlass schröpfen, das können Sie uns auch gleich alles fragen, denn die Hörernummer ist auch gleich freigeschaltet für Sie. Vorab noch an Sie, Frau Groß. Welche, gibt es so bestimmte Hildegard-Mittel, die auch wirklich bei Diabetes dann eingesetzt werden?
Also Hildegard empfiehlt eben zu dieser Stoffwechselregulation folgende Heilmittel, wie zum Beispiel das Hirschzungenelixier. Das Hirschzungenelixier wird hergestellt aus dem Hirschzungenfarn. Es bewirkt eine grundlegende Körperreinigung. Bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse wird es verwendet, bei der Leber, für die Leber ist es, zur Entgiftung des Magen-Darm-Traktes und natürlich der Eingeweide. Wir verwenden das dreimal täglich vor und nach dem Essen. In der ersten Woche nach dem Essen einen Schluck einnehmen, der zweiten Woche bis zur sechsten Woche vor und nach dem Essen einen Schluck einnehmen. Hildegard schreibt dazu, es hilft der Leber und reinigt die Lunge, heilt die Eingeweideleiden und beseitigt innere Eiterungen und Verschleimungen. Das entgiftet auch das Bindegewebe, es vertreibt das übermäßige Phlegma, den Schleim sozusagen, im Körper und hilft auch bei der chronisch-lymphatischen Insuffizienz. Es entstaut den Rückfluss über das Gewebe. Und die Herstellung ist eigentlich ganz einfach. Entweder Sie kaufen sich ein fertiges Hirschzungenelixier oder Sie können sich eine Pulvermischung besorgen bei der Firma Wurtis Kräuter GmbH. Und dann brauchen Sie nur noch einen Rotwein und Honig und können sich das selber mischen. Das geht eigentlich ganz einfach.
Ja, ich denke, da haben wir doch schon mal ganz was Konkretes an der Hand. Das Hirschzungenelixier hat jetzt also nichts mit einem Hirsch zu tun, sondern es handelt sich, wie Sie gesagt haben, um ein Farnkraut, das hier verwendet wird. Ja, und ich glaube, an dieser Stelle ist es gut, wenn wir jetzt auch Sie mit ins Boot einladen, die Sie Fragen haben rund um das Thema Diabetes, vor allem auch, was kann die Naturheilkunde? Da haben wir eben heute unsere Experten Silvia und Andreas Groß, Ärzte, Ehepaar bzw. Heilpraktiker in eigener Praxis für Naturmedizin in Taufkirchen tätig. Was kann die Naturmedizin, die Naturheilkunde ja bewirken? Und Sie erreichen uns jetzt mit Ihren Fragen rund ums Thema Diabetes unter der 089-517-008-008. Vielleicht rufen Sie auch außerhalb von Deutschland an, dann wählen Sie natürlich zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter. Bei uns hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Diabetes und der Frage, was kann die Naturheilkunde, gerne auch mit Ihren Anrufen und Fragen. Groß, beide Heilpraktiker in eigener Praxis tätig. Silvia Groß ist außerdem Hildegard-Therapeutin und bringt auch die Hildegard-Medizin hier ein bei der Behandlung und Unterstützung. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, uns hier mit Ihren Fragen direkt zu erreichen unter der 089-517-008-008. Und ich sehe, das wird hier auch schon rege genutzt. Und ich bin jetzt als erstes verbunden mit Frau Clausen aus München. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
Hallo, es geht ja schnell. Ich habe nur eine kleine Frage. Ich trinke keinen Alkohol. Wie kann ich dann dieses Hirschzungenelixier, gibt es da eine andere Möglichkeit, das einzunehmen?
Ja, also es gibt die Möglichkeit, es gibt Hirschzungen-Tabs von einer bestimmten Firma in Österreich. Manche Patienten machen es auch so, die tun das, wenn sie sich das Hirschzungen-Elixier selber herstellen, dass sie es einfach länger kochen lassen, bis sich der Alkohol verflüchtigt. Und dann können sie es genauso verwenden.
Gut. Und wie es angewendet wird, das hatten Sie vorhin gesagt und steht auch sicher auf der Packung drauf.
Ja, ich muss dazu sagen, es ist ganz, ganz wichtig bei der Hildegard-Heilkunde, dass sie sich wirklich auch einen Behandler zu Rate ziehen. Mhm. Weil oft ist es so, dass Patienten eine Sendung hören, das haben wir das letzte Mal auch gehabt, die hören was und dann fangen sie es an zu nehmen und nehmen es einfach unkontrolliert. Und die Hildegard sagt immer dazu, man soll die Sachen genau nach den Anwendungen nehmen und zusätzlich dann eben wieder absetzen, wenn die Zeit vorbei ist. Und das kann oft ein Laie nicht wissen. Also suchen Sie sich jemanden in Ihrer Nähe, dass die Präparate auch nicht zu lang eingenommen werden. Also es muss wirklich kontrolliert werden.
Ja, gut. Gut, danke. Und ich habe noch eine zweite Frage. Eine Darmsanierung, wo kann ich da Informationen bekommen, auch?
Ja, also wenn Sie jetzt eine Darmsanierung nach Hildegard machen wollen, die gibt es genauso. Also ist aber auch, Sie müssen wiederum das betreut machen über einen Behandler. Wir machen bei uns eben erstmal die Darmanalyse. Das macht mein Mann über ein Labor. Und dann sehen wir, welche Störungen auch wirklich vorliegen und welche Schwachstellen sie haben. Und dann kann man das behandeln und kann ganz spezifisch auf das, was bei Ihnen nicht in Ordnung ist, dran gehen und damit arbeiten und dann die richtigen Mittel sozusagen anwenden.
Gut.
Ja.
Wir sind ja in München in der Nähe, gell?
Ja, genau, wir sind in der Nähe von München.
Okay. In Taufkirchen, genau.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für die Informationen.
Danke Ihnen, alles Gute, Frau Clausen.
Alles
Liebe. Und genau, ich glaube, der Hinweis da bei der Hildegard dann immer genau darauf zu achten, wenn, also wie die Zubereitung ist, beziehungsweise sich dann eben auch entsprechend die Mittel oder die Ausgangspflanzen entsprechend zu besorgen. Aber da haben Sie ja auch eine Adresse hinterlegt und da können Sie beim Hörerservice auch anfragen oder eben bei uns im Programm online nachschauen über weitere Informationen. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit Frau Erdl und mit ihr bin ich aus Palling in Oberbayern verbunden. Ich grüße Sie.
Ja,
hallo.
Ist gut. Ja,
ja, ist gut.
Ist gut. Na, ich hätte gerade eine Anmerkung. Also das ist jetzt nicht direkt eine Frage, sondern eine Freundin von mir, die hat einen Zuckerkranken in der Familie Und das wird von der Krankenkasse, die werden richtig genötigt, was soll ich da sagen, dass die also keine Naturheilkunde oder so machen, weil ja, ich denke mal, das ist eine Kostenfrage oder weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist da eine Diabetologin und die hat einer wirklich angedroht, dass die Krankenkasse das nicht mehr übernimmt, diese Tests und was man da halt alles braucht, wenn der nicht das einnimmt. Also der muss halt spritzen oder so, ich weiß jetzt nicht so genau, aber mir hat das jetzt richtig ja, gedrängt, dass ich da anruf. Weil ich finde das, ja, das ist unser Gesundheitssystem in Anführungszeichen, also ist glaube ich eher ein Krankheitssystem.
Mhm. Ja, natürlich, solche oder ähnliche Erfahrungen bekommen wir in der Praxis ja doch öfters. Gott sei Dank muss man sagen, dass eben auch Ärzte und Ärztinnen im Bereich der Schulmedizin sich durchaus in Richtung Naturheilkunde auch orientieren im Sinn der adjuvanten biologischen Therapie. Es gibt ja diesen Komplementärbereich auch für die Schulmedizin. Das ist sozusagen dann eben diese Naturheilkunde. Und man sollte wirklich genau hinschauen, wo man hingeht, ob man bezüglich seiner Erkrankung und seines Leidensdruckes auch an der richtigen Adresse ist. Man kann ja durchaus auch den Behandler wechseln. Und auch wir haben Patienten, die von anderen Heilpraktikerinnen oder Heilpraktikern kommen und durch diesen Wechsel halt auch wieder einen ganz neuen Blick auf ihren Krankheitsprozess bekommen. Wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen der Schulmedizin, zum Beispiel bei der Auswertung von Ultraschall, sonografischen Bildern, also blickgebende Verfahren in Verbindung mit Labormessungen und dann letztendlich in der Zusammenarbeit mit der Naturheilkunde. Das bringt vor allem auch beim Diabetes die besten Ergebnisse, die stabilste Form des Aufrechterhaltens eines guten Blutzuckerspiegels und aber auch diese Vermeidung der Spätfolgen. Da gibt es sogar aus dem Bereich der Mikronährstofftherapie einige bewährte Präparate, die eben das Ausbrechen dieser Spätfolgen verhindern. Also hier geht es wirklich nicht um Arzt und auch nicht um Heilpraktiker. Hier geht es nur um das Wohl des Patienten und von daher ist die Zusammenarbeit immer der beste Schluss, die ja letzten Endes dem Patienten dient.
Danke, Frau Ertel, für den Hinweis. Und hier kurz die Zwischenfrage noch an Sie, Herr Groß. Über die Spätfolgen, die haben wir noch gar nicht so direkt angesprochen. Können Sie die mal kurz benennen?
Ja, ich hatte zu Beginn gesagt, Diabetes macht keine Schmerzen. Und was nicht wehtut, macht nicht unbedingt den Leidensdruck. Und von daher geht der eine oder die andere Diabeteserkrankte durchaus ein wenig leger mit den Zuckerwerten um. Und das ist fatal. Dieses zeigt sich dann oft in den Spätfolgen. Ich habe selbst im Bekanntenkreis Menschen, die trinken nach wie vor ihren Alkohol. Sie ernähren sich ungesund, obwohl sie Diabetes haben. Sie bewegen sich wenig und das ist dann einfach eine Grundlage für diese Spätfolgen. In allererster Linie gibt es die sogenannten Störungen im Bereich der Mikrozirkulation. Das heißt, die feinsten Kapillargefäße werden nicht mehr richtig durchblutet und es können Schädigungen an allen Organsystemen entstehen. Auch Nervenschädigung sind häufig die Folge. Das sind diese diabetischen Neuropathien, wo dann heftige Schmerzen auftreten können in den unteren Extremitäten, an den Füßen, aber auch in den Fingern. Man spricht dann von dieser diabetischen Polyneuropathie. 30% aller Erblindungen in Europa gehen auf die Spätfolgen des Diabetes hin, weil einfach die Sehnerven und die Gefäße im Auge dann geschädigt werden. Und Zucker arbeitet eigentlich wie ein Toxin, wie ein Gift und wie eine Säure. Und dadurch werden viele Zellen zerstört. Und befürchtet sind natürlich dann auch Schäden an den Nieren. Das sind diese diabetischen Nephropathien oder dann später auch tatsächlich diese Glomerulosklerose. Das heißt, das ist eine Zerstörung der Filtrationseinheiten in den Nieren, was bedeutet, dass das Blut in den Bereich der Dyskrasie hineinkippt und diese ja nicht mehr notwendige und wichtige Filtration des Blutes dann die Menschen zur Dialyse, das heißt zur Blutwäsche führt. Und es ist tatsächlich so, Wir haben immer wieder Patienten, die dann auch im Bereich der Füße Unterschenkelgeschwüre haben, diabetische Gangren, also ein Absterben von Gewebe. Und das ist genau diese Motivation, die der Patient im Sinne der Compliance, wie man sagt, der Mitarbeit mit den Behandlern entwickeln muss, damit er sagt, ich setze jetzt, obwohl ich keine Beschwerden habe, alles daran, damit ich vielleicht in 10 oder 15 Jahren keine dieser Beschwerden überhaupt bekommen muss.
Sagt Andreas Groß, und er ist zu Gast heute mit seiner Frau Silvia Groß, bei der Heilpraktiker in eigener Praxis tätig in Taufkirchen, heute hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und Sie haben jetzt wieder das Wort, denn ich sehe, hier warten einige Hörer noch. Und da schauen wir doch jetzt mal als Nächstes nach Benedikt Beuern zu Herrn Fischer. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
Grüß Gott, Matthias Fischer, ja. Ich habe jetzt verstanden, also die Darmsanierung ist eine komplexere Sache. Ich habe also da häufig Probleme. Im Sommer oder im Urlaub ist es immer eine ganz andere Sache, interessanterweise, oder in Zeiten, wo ich eben keinen Stress habe. Aber sobald ich Stress habe, fällt es mir da total auf den Darm und die Verdauung. Mich würde jetzt grundsätzlich interessieren, was würden Sie sagen, welche Nahrungsmittel sind zu vermeiden oder welche Nahrungsmittel abfolgen? Und was ist gut, um den Darm zu unterstützen, oder welche Essgewohnheiten, ja, dass ich da grundsätzlich vielleicht, ja.
Also bei Hildegard ist es so, wir erstellen wirklich für unsere Patienten, für die Diabetiker, einen individuell angepassten Ernährungsplan. Also einmal ist es so, die Hildegard sagt eben nur Dinkel-Ganskörner. Es ist ja ganz wichtig, der Dinkel, aber nicht der helle, der weiße, sondern Ganskörner. Also sie können Vollkornbrot essen, kein weißes Dinkelmehl, natürlich auch kein Weizenmehl. Verwenden Sie bitte alte Dinkelsorten, ja. Also das heißt, wie zum Beispiel das Oberkulmer Rotkorn, und keine gekreuzten Sorten, weil ganz, ganz viele Dinkelkörner, die Sie kaufen können in den Geschäften, da müssen Sie wirklich nachfragen. Da steht nur Dinkel oder kann eine Weizenart sein, dass Sie den reinen Dinkel kriegen. Sonst haben Sie natürlich den Weizen mit drin. Dann natürlich Obst und Gemüse, das wissen Sie ja selber. Sie sagt wenig Gebackenes, nur Gekochtes. Und was ganz, ganz gut wirkt, ist die Kalbsfußknochenbrühe. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist wirklich so, diese Brühe ist sehr nährstoffreich. Sie ist entzündungshemmend und alkalisierend und zusätzlich darmabdichtend, weil ja oft der Darm da Probleme macht. Bei uns ist es so, Sie können da die Dinkelkörner drin kochen und dann wirken die wirklich so wie ein Regulator. Also diese Dinkelwirkstoffe werden nur langsam freigesetzt und überlasten auch nicht die Bauchspeicheldrüse. Und zusätzlich ist es so, manche machen es auch so, manche Patienten, die tun sich einfach so diese Kalbsfußbrühe herstellen, da kriegen sie auch dann das genaue Rezept von uns und gefrieren sich das beutelweise ein. Und zusätzlich können die dann sich das jeden Tag einen Beutel von der Brühe einfach nur trinken. Dann haben sie die Wirkstoffe drin von dieser Kalbsfußbrühe, weil sie entgiftet, und sie können sie als Grundlage für alle Suppen, Gemüsesuppen oder für alle Gerichte zusätzlich hernehmen. Also die Ernährung ist da ein ganz, ganz großes Standbein bei Hildegard. Und was man auch ganz, also was sie auf jeden Fall gerade jetzt in dieser Jahreszeit bekommen, das sind die Maronis, also die Esskastanien. Essen Sie wirklich am Tag 4 bis 5 von diesen Kastanien. Und die stärken ihre Leber. Die wirken ganz speziell auch bei Diabetikern, dass sie was auch haben. Sie können sich das sogar als Snack nebenbei nehmen, dass sie da mehr Energie und Kraft und zusätzlich Nahrungsmittel zu sich nehmen, die auch heilend sind und die ihnen gut tun. Also das wäre ganz, ganz wichtig, bei Diabetes zu beachten. Natürlich auch die Gewürze. Also das wissen Sie ja, Zimt wirkt sehr gut, Muskat wirkt gut, Galgant, der Bertram, der Quendel, wenig Salz. Und was auch ganz interessant ist, die Hildegard sagt, der Bohnenschalentee, das heißt, sie kochen Bohnen, schalen und trinken das. Und das reguliert den Blutzuckerspiegel. Also sie sagt dann heiß trinken und schlürfen. Also es steht wirklich so bei ihr in den Schriften drinnen. Sie hat für alles irgendwelche Zusatzstoffe und Wissen gehabt damals. Und darum kann man die Hildegard Heilkunde sehr gut auch eben für den Diabetes anwenden.
Was vielleicht noch von meiner Seite her ein kleiner Beitrag ist, Herr Fischer, Sie hatten ja auch gesagt, dass die Darmsymptomatik sich verbessert, wenn der Stress nachlässt. Und damit haben Sie ja schon eine Ursache für die Beschwerden. Also was meine Frau jetzt gesagt hat, diese ganzen Mittel der heiligen Hildegard haben eine tiefgreifende und sehr nachhaltige regulative Wirkung und können vor allen Dingen auch schon vorhandene entzündliche Prozesse im Darm, aber auch Störungen der Verdauungsorgane wie Magen, das Leber-Galle-System und der Bauchspeicheldrüse abfangen. Und immer dann, wenn Stress innerhalb des Verdauungssystems Probleme macht, ist die Stressreduktion an vorderster Stelle. Man spricht in der Naturheilkunde von der vegetativen Dystonie. Das heißt, alle unsere Verdauungsprozesse werden ja von dem autonomen vegetativen System reguliert. Und wenn dieses vegetative System durch Stress hochgetriggert wird, kommt es dazu, dass wichtige Verdauungsprozesse schlicht und einfach nicht mehr harmonisch ablaufen. Und der Körper versucht dann zu kompensieren. Und es entwickeln sich dann halt Störungen, dass zum Beispiel die Galle nicht richtig fließt, dass der Bauchspeichel nicht richtig fließt oder die Bewegungsfähigkeit des Darmes eingeschränkt wird. Und da greift die Naturheilkunde positiv ein, weil sie dieses vegetative Nervensystem ja mit in die Behandlung einbindet und auch viele Mittel der heiligen Hildegard wirken auf dieser Ebene, also nicht nur organisch, sondern auch die Funktionen des Verdauungssystems und vor allem des Darmes werden reguliert und harmonisiert.
Ja, danke, Herr Fischer, für diese Frage auch nochmal nach der Ernährung. Und ja, haben Sie noch ein bisschen Geduld, Sie kommen alle noch dran. Als nächstes darf ich Frau Holler begrüßen. Herzlich willkommen.
Hallo. Ja, haben Sie, ja. Ich heiße Golla.
Mit Ach, Entschuldigung. Gut, ja, also bitte. Frau Golla.
Ja, ich habe schon ganz lange ja, Darmprobleme mehr am Darmausgang. Und ich bin selbst ausgebildete Hildegard-Fachfrau, also habe auch beim Dr. Strelo und habe Fastenleiterin gemacht. Und jetzt, ab Mai, jetzt soll ich mich plötzlich glutenfrei ernähren. Und das ist so ein Hammer für mich und ich habe jetzt schon etwa 5-mal Brot gebacken, ist mir noch erst gestern ist es mir gut gelungen, aber ein Bananenbrot und da ist sogar etwas Zucker drin, was ich ja sonst nie ins Dinkelbrot gemacht habe, außer an die Hefe. Ja. Also ich verstehe das nicht und ich hatte jetzt erst extreme einen ganz wunden Po und habe Spezialsalbe gebraucht. Und ich kriege das einfach nicht auf die Reihe.
Immer ja, Frau Goller, was Sie beschreiben, das haben wir tatsächlich öfters mal in der Praxis. Es gibt sogar Ärzte im Bereich der Gastroenterologie, das sind die Proktologen, die befassen sich tatsächlich nur mit diesen krankhaften oder entzündlichen Prozessen am Darm. Ausgang. Was da eine ganz große Rolle spielt, man nennt das portale Hypertension zu Deutsch, das ist ein Stau der Pfortader, also der Vene, die sozusagen vom Darm die ganzen Nährstoffe aufnimmt und erst einmal direkt zur Leber leitet, zur Entgiftung. Und wenn diese Vene, man spricht auch von der Pfortader, wenn diese gestaut ist, gibt es im unteren Bereich des Darmes eine Störung in der Versorgung mit sauerstoffreichem Blut, das venöse Blut übersäuert und es entwickeln sich Grundlagen für entzündliche Prozesse. Also da greift einerseits die Naturheilkunde auf das Organ, der sprich der Leber, um die Leber zu entstauen. Meine Frau hatte ja auch die Maronen erwähnt, diese Esskastane, das kennen Sie ja als Hildegard, gebildete Frau, dass diese eben eine gute Wirkung haben. Und auch dieser feuchtheiße Leberwickel, um die Leber zu entstauen, ist sehr hilfreich. Und generell gibt es Pflanzen, die eben speziell im Bereich des Darmes auch entzündungshemmende Wirkungen erzielen. Und da gibt es sowohl in der Pflanzenheilkunde, aber auch in der Hildegard-Medizin ganz spezifische Pflanzen, die man dort einsetzen sollte. Natürlich kann man das auch lokal behandeln mit Salben, aber der Ursprung ist eben nicht der Darmausgang, sondern oft eine Störung im Darm. Meistens siedeln sich sogar dann, das erleben wir immer wieder, in diesen Abschnitten Fremdbekeimungen an, wo sich zum Beispiel Kolibakterien vermehren oder eben auch Pilze, meistens Hefepilze, Candida oder Geotrichinen oder eben auch Aspergillus-Pilze sich ansiedeln und dann eben auch im Bereich des Enddarmes eine Mykose, also eine Verkeimung durch Pilze erzielen können. Also wie gesagt, da sind wir wieder an einer Stelle, wo man sagt, das Symptom ist der Wegweiser auf der Suche nach den Ursachen und die sind in solchen Krankheitsfällen seltenst in diesem Areal angesiedelt.
Vielleicht da noch der Hinweis auch, weil ich selber auch die Erfahrung habe, wenn Sie sagen glutenfrei und das ist erstmal so ein Schock. Sie können ja das mal weglassen, wirklich alles und dann später wieder mit Dinkel vorsichtig einsteigen und gucken, ob Sie das vertragen. Da muss man wahrscheinlich selber auch ein bisschen experimentieren. Mhm. Alles Gute, Frau Goller, und weiter geht's nach Nordrhein-Westfalen. Und da bin ich jetzt verbunden mit einer Hörerin, die anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie.
Ja, vielen Dank. Ich grüße Sie alle und auch für den Vortrag. Und meine große Frage ist, ein Symptom ist seit 4 Jahren nach Stress, großer Stresseinwirkung für mich relativ plötzlich, obwohl das schon in 20 Jahre vorweg auch schon versteckt da war, das habe ich aber nicht bemerkt. Was da wichtig ist für mich und nicht verständlich, da muss ich nur eben dabei sagen, 2 Ärzte haben mir bescheinigt, dass ich sehr wohl gut auf mich achte und dementsprechend handle. Mein Darm ist nämlich seitdem immer schwieriger geworden, habe dann Luvos, Reizdarm hilft mir, das half dann aber nur ein bisschen und dann jetzt habe ich das zusätzlich, dann ist auf einmal habe ich gemerkt, Fette kann ich nicht vertragen, dann konnte ich keinen Zucker vertragen. Dann habe ich mitgekriegt durch Bioresonanz, war Zucker durfte ich nicht mehr nehmen. Jetzt nehme ich gar nichts mehr von denen, obwohl ich vorher dachte, Zucker nie ein Problem, nie übertrieben, außer mal, wenn ich Halsschmerzen hatte, ein paar leckere Bonbons zu viel. Aber dass ich so dachte, wie heißt das so schön, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und unterm Strich meine Frage, wie kriege ich das hin? Ich habe das Gefühl, ich habe eine Vorstufe durch Stress, was Zucker angeht, also Vorstufe von Zuckerkrankheit angeht, weil ich auch das Alter über 60 habe. Ja.
Also es ist so, nach Hildegard, wenn Sie gerade so Darmprobleme haben, bekommen unsere Patienten einen Ernährungsplan, der speziell auf den Magen-Darm ausgerichtet ist. Und die Lebensmittel, die sie dann essen dürfen und die sie meiden sollen, die sind nicht von mir vorgegeben, sondern vom Gott. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wir hatten zum Beispiel eine Patientin, die hatte eine Fehldiagnose und hat dann über Wochen Schmerzmittel bekommen und hat dann überhaupt nicht mehr nichts mehr essen können, weil sie so Probleme hatte mit dem Magen-Darm-Bereich durch die vielen Schmerzmittel. Und die hat dann die Hildegard-Diät gemacht und die Hildegard-Heilmittel genommen. Und sie hat gesagt, nach 2 Wochen war bei ihr das schon wesentlich besser, ja. Also das war auch jetzt einer, der überhaupt nichts mit Hildegard zu tun hatte, also eine Patientin, die aber dann aus der Not raus diese Umstellung auch wirklich gemacht hat. Drum empfehle ich Ihnen jetzt aus der Hildegard-Heilkunde, dass Sie eine komplette Ernährungsumstellung machen, aber nicht eine Ernährungsumstellung, die irgendjemand entworfen hat, weil Sie kennen das ja, da kommt einer, der sagt, alles Rohkost nur noch essen und schreibt noch ein Buch über Rohkost und hinterher haben die Leute dann riesige Probleme, weil sie nur Rohkost essen. Und nach der Hildegard ist die Rohkost überhaupt nicht gut, ja. Und so müssen Sie halt jetzt schauen, wo Sie in Ihrer Nähe jemanden finden, der das macht, oder Sie suchen sich halt jemanden, der eine andere Therapie hat, aber ich habe halt einfach diese Erfahrung damit gemacht, dass die Hildegard-Heilkunde wirklich da sehr gut wirkt. Wir hatten auch eine Ordensschwester, die hatte auch ein Geschwür und hatte auch so Probleme mit der Verdauung und die hat das 2-3 Monate durchgesetzt, das Geschwür ist weggegangen und danach konnte wieder ganz normal essen. Natürlich passt man dann mehr aufs Essen, wenn man sowas mal hat. Dann versucht man, seinen Speiseplan auch umzuändern und sagt, okay, ich gucke jetzt, dass ich viele Sachen meide. Natürlich, wenn Sie irgendwo eingeladen sind, dann können Sie schon normal essen dann wieder. Aber eben die meiste Zeit guckt man eben, dass man sich gesund ernährt.
Vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Und weiter geht's nach Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Da bin ich jetzt auch mit einer Hörerin verbunden. Hallo, grüß Gott.
Hallo, grüß Gott an das ganze Team am anderen Ende vom Telefon und an alle Zuhörer. Grüß Gott. Ich habe auch Magen-Darm-Probleme und zwar, ich bin jetzt also ein Jahr durch die Krankenhäuser, also immer wieder rein, raus. Ich hatte auch Stress in der Nachbarschaft Und dann ist mein Mann noch verstorben. Das war auch ganz schlimm. Und bin ich ins Krankenhaus und haben sie Magenspiegelung gemacht und Darmspiegelung. Und haben außer einem Polyp oder sowas nichts gefunden. Alles tippitoppi hat es geheißen, ne, Herr Chefarzt, ja. Und am anderen Tag habe ich gesagt, ich habe immer so einen aufgeblähten Bauch. Und dann hat der eine gesagt, ach, das ist fett, dabei bin ich gar nicht fett, ja. Und dann habe ich gesagt, guck Sie mal, mir tut es hier immer so weh. Und dann sagt der dann, Herr der Arzt, Sie haben ja auch ein, was hat er gesagt, wie heißt das, Sie haben auch eine Zwölffingerdarmentzündung. Dann sage ich, warum hat man das gestern nicht gesagt? Gestern hat der Professor gesagt, bei Ihnen ist alles tippitoppi, Magen und Darm. Mhm. Und dann Zwölffingerdarmentzündung, dann sage ich, ja, was muss ich jetzt dann da machen? Und dann hat der Arzt gesagt, ja, da ist besser, man macht nichts, denn wenn man was macht, macht man es nur noch schlimmer. Hm. Also das war die Diagnose und dann, wie gesagt, ja, und dann habe ich noch einen Sturz gehabt, nachdem mein Mann verstorben war, weil ich allein im Haus war und bin jetzt praktisch im Pflegeheim gelandet, ja. Kann also da jetzt auch nicht selber kochen und so, ja. Und nehme halt auch viel Tablette, also ich muss 12 Tablette am Tag nehmen. Und jetzt habe ich mal und habe eben noch mit Blähungen zu tun und seit ein paar Tagen ist ganz schlimm. Wenn ich was esse, habe ich das Gefühl, ich habe einen Stein verschluckt. Also wenn ich esse ganz langsam, ich wähle mir das Essen auch aus. Ja. Und wenn es drin ist, ich sehe aus, so einen dicken Bauch hatte ich nicht einmal, wie ich mit meinen Kindern schwanger war.
Ich fange mal kurz an, damit ich habe jetzt so viele Ideen, weil Sie haben sehr viele Symptome genannt und dann fallen einem natürlich immer Möglichkeiten ein. Also generell, wenn Sie Magen-Darm-Störungen haben und einen aufgeblähten Bauch, man spricht da von der Plethora, spricht das für eine erhöhte Gasbildung, meist durch Fäulnis oder Gärung, Fuselalkoholbildung und Probleme mit dem Zwölffingerdarm gelten im Allgemeinen, ähnlich wie das Magengeschwür, als psychosomatische Erkrankung. Es gibt eine Pflanze, das ist das Lignum Liquoritia, das ist das Süßholz oder auch bekannt als Lakritze. Das zählt zu den Pflanzen, die ein Zwölffingerdarmgeschwür sehr gut zum Abklingen bringen und auch ausheilen können. Also ein Tee mit Lakritze oder Lakritzpräparate, die also diese Pflanze enthalten, sind da schon mal zu empfehlen. Allerdings muss man aufpassen bei den Einnahmen von lakritzhaltigen Präparaten oder eben auch von dem Süßholztee. Nach einiger Zeit kann der Blutdruck sich dann auch erhöhen. Also da auch immer den Blutdruck mal kontrollieren. Und wenn man das dann weglässt, dann reguliert sich das wieder in den normalen Bereich. Und es spricht eher von dem, was Sie sagen, für funktionelle Störung, denn wir haben viele Patientinnen und Patienten, die kommen mit Befunden aus der Gastroenterologie, sagen, ich habe eine Magenspiegelung bekommen, ich habe eine Darmspiegelung bekommen, bei mir ist alles in Ordnung. Das ist natürlich der Blick in diesen makroskopischen Bereich, aber im mikroskopischen Bereich, und das sieht man dann bei diesen Darmflora-Analysen, die wir durchführen lassen, sieht man oft, dass im Darm bestimmte bakterielle Verschiebungen da sind, dass es zu einer oft Vermehrung von pathogenen Keimen kommt. Und die können dann tatsächlich heftigste Beschwerden auslösen. Also da geht es wirklich darum, mal genau zu schauen, welche Grundlage haben diese ganzen Krankheitsprozesse und vor allen Dingen die Symptome und ob es nicht sinnvoll ist, dann auch mal zu schauen, wie die Bakterien im Darm aufgestellt sind. Und wenn man dort therapeutisch eingreift, gibt es ganz gute Rückmeldungen vom Darm, auch in Richtung Bauchspeicheldrüse. Denn die Gallenflüssigkeit und der Bauchspeichel, das alkalisiert ja auch, das heißt, das neutralisiert ja auch die Magensäure, die eben dann beim Zwölffingerdarmgeschwür in den basischen Bereich umgebaut werden muss. Ist die Säure in dem Bereich zu stark, ist das oft die Grundlage für die Ausbildung von Zwölffingerdarmgeschwüren.
Vielen Dank für Ihre Anfrage und auch Ihnen alles Gute bei der Suche, vielleicht auch den richtigen Therapeuten zu finden, der das dann auch mit begleiten kann. Weiter geht's nach Innsbruck und da wartet Frau Hemmerer schon länger. Jetzt sind Sie auf Sendung. Ich grüße Sie.
Das ist ja wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Hier ist also Barbara Hemmerer. Ich habe einen HbA1c-Wert im Graubereich und will auf keinen Fall einen Diabetes haben. Und deswegen frage ich Sie, Herr Groß, wie viel Gramm Zucker darf ich am Tag essen und wie viel Gramm Fructose? Weil Zucker ist ja der Disaccharid. Mhm. Bitte sagen Sie mir das.
Ja, diese Polysaccharide oder Disaccharide, die müssen ja vom Körper generell erstmal in Monosaccharide, das heißt in Einfachzucker, umgebaut werden. Die Fructose, also der Fruchtzucker, der beinhaltet ein gewisses Risiko. Zum Beispiel soll man am Abend kein Obst essen. Und zwar deswegen, weil der Fruchtzucker, wenn er vergärt, durch eine abgeschwächte Bauchspeicheldrüse, das ist häufig der Grund dafür, dann kommt es zur Bildung von Fuselalkohol und das belastet die Leber. Gleichzeitig ist es aber so, dass auch wenn Eiweiße nicht richtig aufgespalten werden, dass diese im Darm dann wiederum eine vermehrte Bildung von Ammoniak auslösen, was letzten Endes auch wieder für die Leber eine Belastung ist. Und dieser erhöhte HbA1c-Wert ist also ein Hinweis auf einen latenten Prädiabetes. Da muss man natürlich jetzt therapeutisch eingreifen, dass es gar nicht dazu kommt. Also wichtig ist, was man auch immer abklären muss, ich kenne sie natürlich jetzt nicht, aber als Empfehlung eine Optimierung der täglichen Bewegungsabläufe, auch ruhig mal versuchen, in einen Bereich hineinzukommen, wo der Puls ein bisschen höher geht. Natürlich alles angepasst an die jeweilige Persönlichkeit. Dann natürlich Ernährungsumstellung, das heißt Kohlenhydrate reduzieren. Am Abend keine Wurst mehr, keinen Käse, also keine schwer verdaulichen gesättigten Fettsäuren. Und am besten ist jetzt um die Zeit eine Gemüsesuppe, zum Beispiel ist die Karottensuppe gut, auch Pastinadensuppe, Selleriesuppen. Das sind einfach sehr basische, gut verdauliche Nahrungsmittel, die letzten Endes den Darm auch nicht belasten, sodass er sich erholen kann und vor allen Dingen auch dann eine Möglichkeit bietet, die Zuckerregulation einzuleiten, dass eben tatsächlich auch der nüchtern Zucker nicht so hoch ist, dass eben der Körper überhaupt in der Lage ist, seinen Zuckerstoffwechsel wieder zu regulieren, indem man auch den Darm entlastet.
Ja, gut, soweit. Das ist wahrscheinlich jetzt immer schwierig, das zu quantifizieren und zu sagen, so und so viel Zucker, so und so viel. Da gibt es natürlich Richtwerte, aber da müsste man das ja auch ständig selber dann kontrollieren, wiegen. Wir gehen jetzt noch weiter zu Frau Viertaler nach Thüringen. Hallo, ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe.
Tag zusammen. Ich bin ja gelernte Apothekenhelferin und ich habe beides erfahren und bin dann bei den Globulis geblieben, auch bei meinen Kindern. Aber ich musste immer mit den Ärzten streiten, weil die wollten immer Antibiotika geben. Bei jeder Kleinigkeit gleich Antibiotika. Und bei mir war es jetzt kürzlich auch so, die gaben mir ein Antibiotikum. Die wussten noch gar nicht, was für ein Keim es ist. Ja, nehmen Sie jetzt mal das und dann gucken wir mal, ob es wirkt. Und wenn es nicht wirkt, dann probieren wir ein anderes aus. Und es ist ja auch so, es ist ja auch bekannt, dass Antibiotika ja die Darmflora zerstören immer wieder. Mhm. Und ob das die eigentliche Ursache ist. Ja, weil ja Säuglinge werden schon vollgestopft mit diesen Dingern und auch mit den frühen Impfungen. Die haben ja gar keine Zeit mehr, ein eigenes Immunsystem zu entwickeln.
Mhm, ist korrekt,
und dann greift ja das Immunsystem irgendwas an, weil das braucht ja was zu tun. Das ist ja da.
Ja, es ist richtig, was Sie sagen. Das ist auch das, was meine Frau schon beschrieben hatte, bezüglich der Medizin der heiligen Hildegard. Das sind diese Autoimmunerkrankungen. Und jedes Antibiotika, was oder jede Antibiotika, die verordnet werden, vor allen Dingen, wenn es dann so Breitbandantibiotikum sind, Amoxicillin und ähnliche, das ist natürlich erstmal dieser Schrotschuss. Man sagt, Sie haben eine bakterielle Infektion, jetzt geben wir mal ein Antibiotikum. Mag vielleicht ein guter Ansatz sein, aber jede Ärztin, jeder Arzt müsste dann sagen, und wir verordnen Ihnen gleichzeitig auch ein Präparat, was auch die Kasse übernimmt, zum Wiederaufbau der Darmflora für mindestens ein halbes Jahr. Denn wenn man ein Antibiotikum nimmt, vielleicht 5, 7 Tage, manchmal 10 Tage, wir haben auch Patienten, die haben das schon 20 Tage genommen. Oft entwickelt sich dann ein Hautausschlag oder eine antibiotika-assoziierte Diarrhoe, also ein Durchfall. Und da ist es wichtig, dass man weiß, dass auch nach dem Absetzen eines Antibiotikums, dass dann die Schädigung der Darmflora, vor allen Dingen der Säureflora, der Milchsäurebakterien, bis zu einem halben Jahr noch nachwirken kann. Ja, also Absetzen eines Antibiotikums heißt nicht, ab jetzt hat der Darm wieder seinen Frieden, sondern die Schädigung geht weiter. Und wie ich zum Anfang gesagt hatte, wenn ein Kind auf die Welt kommt und es kommt natürlich durch den Geburtskanal, nimmt es schon diese Milchsäurebakterien der Mutter auf. Und das ist die Grundlage, da werden schon die Stämme, die Bakterienstämme angelegt zur Bildung unseres Darm-Immunsystems, unseres Darm-Bioms, wie man sagt, dieser bakteriellen Besiedlung. Und von dem Augenblick an wird unser Immunsystem trainiert. Das Kind weiß, wenn ich das in den Mund stecke und das in den Mund stecke, intuitiv trainiert man damit das Immunsystem. Und tatsächlich ist es so, dass wir viele Menschen haben, die durch eine unkontrollierte Gabe von Antibiotika schwer geschädigt wurden.
Ja, danke soweit. Die Zeit geht voran. Wir kommen zum Ende der Sendung. Eine letzte Hörerin, die möchte ich hier noch berücksichtigen. Frau Wallner aus Tuntenhausen. Ja, das gibt's tatsächlich in Bayern. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott zusammen. Ich hätte eine kurze Frage. Kann man eine Helicobacter ohne Antibiotika bekämpfen? Oder ja, dass er ganz weg ist?
Also der Helicobacter pylori, wie er auch genannt wird, ist ein physiologischer Keim. Das heißt, der ist bei den Menschen mehr oder weniger angesiedelt. Bei manchen ist er nicht nachweisbar, bei manchen Menschen ist er nachweisbar und die haben keinerlei Beschwerden. Es gibt auch Menschen, die haben eine Magenschleimhautentzündung ohne diesen Helicobacter. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Gott in seine Schöpfung ja eine Idee, eine liebevolle Idee eingebaut hat und dass alle Bakterien, die als Symbionten in unserem Körper leben, einen Sinn haben. Und der Mensch besteht aus 10-mal mehr fremden Lebensformen, als wir körpereigene Zellen haben. Das heißt, der Leib des Menschen ist komplett besiedelt mit Pilzen, Bakterien, Parasiten und Viren, die sich untereinander stimulieren und unser Immunsystem immer wieder triggern. Und eine Störung dieser Keime durch zum Beispiel ein Antibiotikum, natürlich mit der Zielsetzung, einen Helicobacter zu vertreiben und zu eliminieren, funktioniert in den wenigsten Zellen, weil die meisten Patienten tatsächlich den früher oder später wiederbekommen. Und da ist es auch wichtig, beim Helicobacter eine gastroenterologische, naturheilkundliche Behandlung abzusetzen. Und wenn das Milieu im Darm sich stabilisiert, eliminiert der Körper diesen Helicobacter auch von allein.
Man kann auch nach Hildegard auf jeden Fall die Bärwurzbirnenhonigkur machen. Sie sagt einfach, die Bärwurzkur ist eine Reinigung des Darmes wie einen Topf von Schimmel. Und das wirkt auch auf den Helicobacter und natürlich wiederum die Stabilisierung des Magen-Darm-Traktes. Also es gibt da das Muscatella Salbei-Elixier, das wird für die Magenschleimhaut speziell verwendet. Und da müssen Sie halt die richtigen Heilmittel nehmen und es wirklich probieren, bevor Sie mit der Chemie anfangen. Wie mein Mann jetzt schon gesagt hat, das Wichtigste ist einfach die Stabilisierung Ihres Immunsystems und dann wird auch der Helicobacter nicht sich unendlich verbreiten. Also da sollten Sie darauf achten, dass Sie einfach vom Essen und von allen aufpassen. Da ist auch zum Beispiel die Kalbsfußknochenbrühe auch wieder nach Hildegard wieder zum Stabilisieren. Das sind die Sachen, die sind einfach sehr, sehr hilfreich, um da ein gutes Milieu wieder zu kriegen. Die ist auch für den pH-Wert ideal im Körper.
Prima, vielen Dank, alles Gute Ihnen und damit kommen wir auch zum Schluss und da hier noch der wichtige Hinweis, wenn Sie Fragen haben und jetzt interessiert sind, auch vielleicht an der Praxis von Silvia und Andreas Gruß, dann schauen Sie doch bei Ihnen erst im Online nach, da haben Sie auch viele Informationen hinterlegt unter wiedergesund.de, also wiedergesund ein Wort und alle weiteren Informationen auch zu den Elixieren und wo Sie die Hildegard-Mittel beziehen können. Da gehen Sie bei uns auf die Homepage unter Radio Horeb und schauen im Programm nach und zur heutigen Sendung in den Details. Dort finden Sie alle weiteren Informationen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, mit der Sie hier auch immer die Sendung bereichern. Vor allem natürlich auch an Silvia und Andreas Groß, dass Sie ins Studio gekommen sind. Ein Satz Ihnen beiden noch zum Abschluss. Was mögen Sie uns noch mit auf den Weg geben?
Ja, Frau Engert, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es hat wieder richtig Spaß gemacht hier im Studio von Radio Horeb in München. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich für die immer wieder interessanten Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, zusammenfassend lässt sich sagen, Diabetes ist ein hochkomplexes Krankheitsbild, was aber auf jeden Fall behandelbar ist. Das frühzeitige Erkennen eines Diabetes-Risikos ist von größter Bedeutung für die Gesundheit eines Menschen. Also umso eher diabetische Neigungen erkannt werden oder auch beim Diabetes natürliche Behandlungsmethoden mit eingebaut werden, umso geringer sind die Spätfolgen. Eine gesunde Lebensführung von den Betroffenen ist natürlich wichtig und auch ebenso groß ist der Einfluss dieser Lebensführung auf den Diabetes.
Danke, Herr Groß.
Genau, und ich kann mich eigentlich nur an den Worten meines Mannes anschließen und möchte abschließen mit einem Satz der Hildegard von Bingen. Mit dem Maßhalten ist der Mensch in der außergewöhnlichen Lage, freie Entscheidungen zu treffen und sein Leben schöpferisch zu gestalten. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit und vor allem Gottes reichen Segen.
Ja, das waren die besten Worte zum Abschluss. Da schließe ich mich an und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Bleiben Sie weiter bei Radio Horeb dran. Unterstützen Sie uns auch weiter mit Ihrem Gebet, mit Ihren Spenden, damit wir auch auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.